Marketing und Werbung leben von Veränderung. Doch wie können wir ganz frische Impulse bekommen, um unsere Marketingpraxis zu beflügeln? Für alle, die einen ganz anderen, inspirierenden Blick auf Marketing und Werbung werfen möchten, ist Dr. Hugos Marketingmonokel der unterhaltsame Marketing-Podcast der Technischen Hochschule Aschaffenburg.
Ja, ein sehr herzliches Willkommen zu unserer ersten Folge von Dr. Hugos Marketingmonokel, einem Podcast der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Wir freuen uns riesig, Ihnen heute diesen Podcast vorstellen zu dürfen und wollen auch gleich eintauchen in Medias Res sozusagen. Mein Name ist Oliver Hugo und ich bin Professor im Bachelorstudiengang Multimediale Kommunikation und Dokumentation MKD an der TH Aschaffenburg. Ich unterrichte da Marketing, genau genommen auch noch ein paar andere Fächer wie Werbung, Medienwissenschaft, Kommunikationskonzeption, aber es bewegt sich eigentlich alles mehr oder weniger im Dunstkreis dessen, was viele wohl als Marketing bezeichnen würden. Worauf ich mich jetzt ganz besonders freue, ist, dass ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstellen darf, meinen lieben Kollegen und Freund Professor Dr. Benedikt Kämmerer. Er ist ebenfalls Professor an der TH Aschaffenburg und wir haben inzwischen vor schon vielen Jahren sogar mal zusammen studiert. Ist schon lange her, Benedikt, oder?
Das ist schon wirklich lange her. Ich freue mich aber umso mehr, dass ich heute bei der Premiere dabei sein darf. Denn was uns, glaube ich, beide verbindet, ist nicht nur die Leidenschaft für Marketing, sondern dass wir eben beide gerne unter der Oberfläche nach dem Kern, nach der Essenz von irgendwas suchen.
Das stimmt, so ist es. Und bei dieser Suche ist ja auch die wissenschaftliche Forschung wie eine große Schatzkiste, kann man sagen. Also da kann man nach diesen Essenzen besonders schön tauchen und suchen. Und in unserem Podcast wollen wir einzelne Perlen aus dieser wissenschaftlichen Schatzkiste bergen und eben schauen, was sie fürs praktische Marketing ganz konkret bedeuten können. Also spannende Studien, von denen man vielleicht sonst niemals hören würde. Was machen wir mit diesen wissenschaftlichen Studien in diesem Podcast? Also wir werfen einen besonderen Blick drauf, daher auch der Monokel im Titel. Das ist ja eine etwas kuriose Brille mit nur einer Linse, auch Einglas genannt, wie sie früher getragen wurde. Wann? Naja, wenn man sich was genauer anschauen wollte, zum Beispiel Details sehen wollte etc. Daher der Name. Aufgebaut ist unser Podcast ganz einfach. Wir stellen ein Paper, ein Buch oder eine Studie vor und ziehen dann drei Dinge aus dem Paper, die fürs Marketing interessant sind oder sein können. Die sogenannten drei Implikationen. Ja, und meistens, wie heute auch, haben wir jemanden dabei, einen Gast, der das Ganze mit mir diskutiert. Also ein Paper, drei Marketing-Implikationen und ein Gast und das Ganze möglichst kurz und prägnant, damit sich nicht zu sehr in die Länge zieht. Ja, und dann kommen wir auch schon zum heutigen Paper, in dem sich alles um eine der großen Herausforderungen im Marketing dreht. Ich zähle die gerne zu den Grand Challenges, der sich Marketingmitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich immer gegenüber sehen. Die Verhaltensveränderung. Letztlich geht es im Marketing ja so gut wie immer darum. Man will Verhalten verändern, man will Verhalten steuern, man will Verhalten wahrscheinlicher machen. Jemand soll am Ende etwas tun oder auch etwas nicht tun, etwas kaufen, etwas verwenden, etwas auf eine bestimmte Weise einsetzen, jemand soll wählen etc. Es geht am Ende, aus meiner Sicht zumindest, so gut wie immer um Verhalten. Benedikt, würdest du dem zustimmen? Wie siehst du das?
Ja, ich meine, das ist auch mein Credo, wie meine Studenten das auch oft von mir zu hören kriegen. Ohne zumindest potenzielle Verhaltensänderungen können wir uns das eigentlich alles sparen. Also können wir uns Marketing sparen, jede Form von Analyse sparen, selbst Lehrveranstaltungen können wir uns sparen, wenn wir nicht denken, dass es hinterher eine Verhaltensänderung gibt. Und selbst wenn wir im Marketing über Zustände reden, wie zum Beispiel Zufriedenheit, dann geht es uns letztendlich nicht um diesen Zustand, sondern um das Verhalten dahinter, nämlich um den Wiederkauf, die Wiederempfehlung so weiter.
So ist es. Also Verhalten, eines der großen Challenges. Und ich glaube, dieses interessante, eher soziologisch angehauchte Paper, das wir heute im Gepäck haben, das schaut sich das ziemlich genau an, nämlich eine Verhaltensveränderung ganz konkret. In diesem Fall, wie kann man Menschen dazu bringen, weniger wegzuwerfen und mehr reparieren zu lassen. Also eine waschechte Herausforderung der Verhaltensveränderung und zumal eine, die in diesem Fall auch noch zu den ökologischen Randbedingungen unserer aktuellen Zeit passt. Ja, die Autorin dieses Papers heißt Julie Madon und sie kommt aus Frankreich. Das Paper heißt, ich sag's mal auf Englisch, Free Repair Against the Consumer Society, How Repair Cafes Socialize People to a New Relationship to Objects. Ich habe es mal ein bisschen frei übersetzt. Kostenloses Reparieren gegen die Wegwerfgesellschaft. Wie Repair Cafés Menschen zu einer neuen Beziehung zu ihren Dingen, ihren Besitz, sozialisieren. Erschienen ist das Ganze im Journal of Consumer Culture 2022, Band 22. Kurzum, es geht um die Frage, inwiefern sogenannte Repair-Cafés, das sind ehrenamtlich organisierte Treffen, wo man Dinge kostenlos reparieren lassen kann, Menschen von der Wegwerfmentalität der Konsumgesellschaft etwas abbringen können. Benedikt, kanntest du Repair-Cafés schon?
Ja, Repair-Cafés kannte ich, gibt es sogar selbst in Aschaffenburg schon seit 10 Jahren, gibt es hier ein Repair-Café. Eine Bekannte von mir hat da letztes Jahr zum Beispiel erfolgreich ihren Mercedes-Funkautoschlüssel repariert bekommen. Und das hilft jetzt unseren Hörern nichts, aber der nächste Termin ist zufällig morgen.
Ach ja, oh ja, toll, genau. Ja, also ich hatte auch schon mal davon gehört, aber nichts Genaues, muss ich ehrlicherweise sagen. Hab jetzt mal recherchiert und in Deutschland gibt's laut Verbraucherzentrale aktuell circa 1060 davon. Also eigentlich eine ganze Menge, muss man sagen. Wir haben ja in Deutschland circa 3200 Städte. Das heißt, in jeder dritten Stadt gibt's das, also gar nicht so wenig, ne? Und diese Repair-Cafés, das scheint eine echte Erfolgsgeschichte zu sein. Gegründet wurden die nämlich erst 2007 von einem Journalisten, einem niederländischen Journalisten. Und inzwischen gibt's das Konzept auf der ganzen Welt. Ja, und wenn man dann fragt, ja, warum machen Menschen sowas wie dieser niederländische Journalist? Ja, warum bieten die so eine kostenlose Reparaturleistung an, organisieren das und so weiter? Dann hat das viele Antworten, sicherlich, ne? Aber aus den vielen Motivationen sticht eine übergeordnet heraus, Idealismus. Die Anbieter, die das auf die Beine stellen, wollen aus idealistischen Gründen mehr Menschen davon überzeugen, ein Stück weit zumindest von der Wegwerf- oder Konsumgesellschaft abzurücken. Also sich anders zu verhalten, ihren Dingen, ihrem Besitz, ihren Gegenständen gegenüber. Und die Frage ist natürlich, ob und vor allem wie das dann im Detail auch gelingt. Und genau dieser Frage geht der Artikel eben nach. Wie? Ja, das ist jetzt so ein bisschen wissenschaftsmethodische Frage, ne? Also mit einem explorativ, qualitativ, quantitativen Ansatz. Explorativ heißt, dass es keine definitiven Antworten gibt, also so im Sinne eines Testens von Hypothesen oder so. Aber dass man einzelne Mechanismen und Prinzipien entdeckt, die da im Detail am Wirken sind. Benedikt, du hast die Studie auch gelesen. Welche Stelle im Paper hat dir denn am besten gefallen?
Also die besten Stellen, das fand ich eigentlich immer dann, wenn konkrete Menschen und konkrete Interaktionen zwischen Menschen beschrieben wurden. Denn die Autorin reduziert die Welt jetzt nicht irgendwie auf abstrakte Variablen, sondern sie taucht direkt ins Geschehen ein, lässt uns dran teilhaben und analysiert das dann systematisch.
Jawohl, genau. Und das ist wirklich schon sehr, sehr spannend, dieser besondere Blick in diese Mikrotransaktion. Also das ist auch etwas, was natürlich durch qualitative Methodiken ganz besonders gut und Fallstudienmethodiken ganz besonders gut möglich ist. So, dann kommen wir auch jetzt schon relativ flink zu den Implikationen fürs Marketing. Was können wir jetzt ganz praktisch fürs Marketing aus diesem Beitrag von Julie Madon ziehen? Ja, welche Impulse liefert der Artikel, wenn wir ihn durch eine Marketinglinse, durch ein Marketingmonokel betrachten? Die erste Implikation, ich nenne sie mal die Tarnkappe. Die Tarnkappe, ich fasse es mal so zusammen. Wenn du etwas verändern willst, dann ist es paradoxerweise manchmal hilfreich, sich als genau das zu tarnen, was man verändern will. Und das ist spannend an dem Artikel von Madou. Denn sie sagt ganz klar, dass die Anmutung der Repair-Cafés als eine kommerzielle Dienstleistung dazu beitrage, die Attraktivität der Cafés für ein breites Publikum sicherzustellen. Also sie schreibt, ich lese das gerade mal vor auf Englisch, "It is because they resemble a commercial device that they manage to attract so many people to this new, less consumerist practice and beyond that to make them question the consumer society." Ich habe es mal wieder frei übersetzt. Gerade weil sie, also die Repair-Cafés, wie eine kommerzielle Einrichtung wirken, schaffen sie es, so viele Menschen für diese konsumkritische Praxis zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass diese dann die Konsumgesellschaft auch ein Stück weit hinterfragen. Also ein sehr spannendes Prinzip nach dem Motto, verändere das System, indem du dich des Systems bedienst. Man könnte etwas zugespitzt vielleicht sagen, ja, fight the system by using it sozusagen. Und fürs Marketing ist das super wichtig. Denn wenn man Menschen zu neuen Verhaltensweisen bringen will, ist es eben oft sinnvoll, sie nicht mit komplett Neuem, komplett Fremdem zu konfrontieren, sondern ein bisschen Vertrautes mit ein bisschen Neuem zu mischen. Das vermeidet Widerstand und Ablehnung. Und das entsteht eben schnell, wenn etwas vollkommen fremd erscheint. Und dann hat man seinen Zweck natürlich verfehlt. In der Didaktik heißt das Prinzip manchmal Anschluss lernen. Man baut auf etwas auf, im Unterrichten auf etwas Vertrautem und bietet dann Neues, Weiterführendes. Ja, und interessanterweise, wenn man jetzt mal ein bisschen weiteren Blick wirft in andere Kulturen, dann ist auch den Chinesen dieses Tarnkappenprinzip in ihren sogenannten Strategemen nicht unbekannt. Gibt es ja mehrere davon und ein bekanntes lautet, den Kaiser täuschen und das Meer überqueren. Und das ist eines der Strategeme und es bedeutet nichts anderes als etwas zu tarnen, um ein bestimmtes Verhalten zu erzeugen. Bei den Chinesen, in diesem Strategem, war das damals ein Boot. Das wurde als Haus getarnt. Das Boot wurde als Haus getarnt, um den Kaiser hineinzulocken und dann fuhr es plötzlich los und ups, ist ja ein Schiff. Und der Kaiser war, ohne dass er sich wehren konnte, sozusagen außer Landes gebracht. Benedikt, hast du Ideen dazu?
Ja, im Marketing wie auch in der Lehre wollen wir normalerweise immer die Interpretation unserer Adressaten formen, beeinflussen. Wir wollen gemeinsames Verständnis schaffen. Und das Paper zeigt aber wieder mal, dass es oft die Verschiedenheit der Wahrnehmung ist, die es diesen unterschiedlichen Gruppen erlaubt, die ganz unterschiedliche Motivationen haben, gemeinsam etwas zu erschaffen. Und so ist es ja auch beim Konzept der Nachhaltigkeit. Das ist deswegen so erfolgreich unter anderem, weil unterschiedliche Menschen was Unterschiedliches darunter verstehen. Und mit dieser Tarnkappenstrategie machen wir uns das zunutze, statt dagegen anzukämpfen.
Ganz genau. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Implikation. Und insofern glaube ich, es lohnt sich auch fürs Marketing und für Marketingleute, da wirklich drüber nachzudenken. Kommen wir zur zweiten Implikation. Es geht ja bei dem Paper um Einstellungsveränderungen, die dann zu neuen Verhaltensweisen führen, zu neuem Verhalten führen. Und die zweite Implikation lautet, ob neue Einstellungen entstehen, hängt von scheinbar kleinen Details der Interaktion im Repair-Café ab. Und um diese Details der Interaktion möglichst zweckmäßig zu steuern, gibt es eine ganz wichtige Grundregel in diesen Repair-Cafés und die lautet, die Reparatur muss in der Gegenwart der Bringer, das sind also die Leute, die kaputte Dinge bringen, erbracht werden. Also die Reparatur muss in Gegenwart der Bringer erbracht werden. Warum ist klar? Damit die Bringer eben sehen, dass und wie etwas repariert werden kann. Dass dadurch eine Einstellungsveränderung und letztlich eine langfristige Verhaltensveränderung daraus resultiert. Aber darüber hinaus gibt es weitere wichtige Details. Zum Beispiel spielt das Mindset der Beteiligten eine enorme Rolle. Julie Madon beobachtet in ihrer Studie Reparierer, also das sind die Leute, die reparieren können und sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen, die gar kein Interesse daran haben, mit den Bringern über die Reparatur zu sprechen. Also da haben wir sozusagen so einen Mentalitätskonflikt ein Stück weit, der da beschrieben wird, beobachtet wurde. Und Wenn das der Fall ist, dass die Reparierer gar keine Lust haben, mit den Bringern über die Reparatur zu sprechen, dann schwächt das natürlich auch ein Stück weit diesen erzieherisch bildenden Charakter der Institution. Also kurzum, solche scheinbaren Details zeigen, wie wichtig es ist, wenn ein übergeordnetes Ziel erreicht werden soll, auch irgendwie dafür zu sorgen, dass es vom Mindset in der Organisation einen gewissen, ja, ich nenne es mal Gleichklang gibt. Also vertreten die Reparierer jetzt eher so eine Service-Logik, ja, wird Service erbracht und das war's, oder eher eine Beibring- und Lernlogik. Das macht eben einen riesigen Unterschied. Und für Service-Marketing ist es wiederum eine unheimlich wichtige Implikation und weist darauf hin, dass dann internes Marketing in solchen Situationen sehr bedeutsam werden kann. Natürlich kann und sollte man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Und natürlich ist Vielfalt auch immer begrüßenswert, aber Erfolg hängt eben oft von solchen Details ab und dass sie konsistent durchgestaltet sind. Und da kann internes Marketing natürlich helfen. Also Marketing, das sich nicht an die externen, an die Kundschaft richtet, sondern an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Mitwirkenden in einer solchen Organisation.
Ja, und das ist umso wichtiger, weil das Verhalten dieser dienstleistenden Menschen uns als Kunden am meisten in Erinnerung bleibt, selbst wenn die Dienstleistung vielleicht nur ein Nebenaspekt des Gesamtprodukts war. Zum Beispiel ist mir das Verhalten zweier BMW-Mitarbeiter deutlich mehr in Erinnerung geblieben als die Qualität des eigentlichen Autos.
Richtig, das Menschliche prägt eben extrem. Ja, und das ist halt dann auch die Herausforderung, wie kriegt man ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Historien und Persönlichkeiten dazu, ein möglichst einheitliches Serviceerlebnis oder eine einheitliche Erfahrung zu gewährleisten. Also sicherlich ein großer Challenge auch. Gut, ja, und dann kommen wir jetzt zur dritten Implikation aus diesem Paper und die finde ich ebenfalls total spannend und die lautet, wenn die Repair-Cafés wachsen, also wenn die quantitativ wachsen, wenn mehr Menschen dann hingehen, besteht die Gefahr, dass sie ihren Zweck nicht mehr so gut erfüllen. Wie kann das jetzt sein? Nun, Julie Mandon konnte beobachten, dass das Wachstum der Repair-Cafés teilweise dazu geführt hat, dass plötzlich mehr Wert auf Effizienz und neue Organisationsformen gelegt werden musste, was dann teilweise eine ganz andere Logik zur Folge hatte, nämlich so eine produktivitätsorientierte, ans kommerzielle grenzende Service-Logik. Und die Gefahr ist, dass dann die einstellungs- und verhaltensverändernden Prozesse ins Hintertreffen geraten. Ich lese gerade mal das Zitat aus dem Paper vor. When it grows, also it, the repair cafe, when it grows, it must be able to quickly cater for a large number of people. In this way, it tends to become efficient and service-oriented rather than a place where people take the time to explain and dialogue. Also wieder frei übersetzt, wenn das Repair-Café wächst, muss es in der Lage sein, schnell eine große Anzahl von Menschen zu bedienen. Damit wird es automatisch zu einem mehr effizienz- und service-orientierten Ort, im Gegensatz zu einem, an dem man sich die Zeit nimmt, Dinge zu erklären und in einen echten Dialog einzutreten. Also fürs Marketing wiederum sehr interessant, dass quantitatives, mengenmäßiges Wachstum, das hier erstmal angestrebt wird und das eigentlich immer als Erfolg gewertet wird, sozusagen die Saat für eine Verschlechterung der Erfüllung des Zwecks, der Effektivität der Organisation säen kann. Und darauf muss in jeder Marketingorganisation, insbesondere im Service-Marketing geachtet werden. Viel zu selten denkt man, das ist meine Meinung zumindest, an diese mögliche dunkle Seite eines rein quantitativen Wachstums. Man könnte also fürs Marketing sagen, achte darauf, dass quantitatives Wachstum und qualitative innere Entwicklung stets Hand in Hand gehen, sodass die Essenz oder der Sinn deiner Organisation, die Quelle der angestrebten Wertschöpfung, eben nicht beschädigt wird.
Ja, ich denke, Ähnliches kann man oft beobachten bei Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und ähnlichen Organisationen, aber auch bei Unternehmen, die vielleicht zum Beispiel mehr mit einem Manufakturanspruch gestartet sind, mit einem extremen Fokus auf handwerkliche Expertise, was dann entsprechend nicht skaliert.
Ganz genau, ja, richtig. Also das ist eigentlich ein ganz klassisches Phänomen, aber an das in der Praxis, glaube ich, viel zu selten gedacht wird, ja, weil das rein quantitative Wachstum eben im Vordergrund steht. Thank you. So, ja, und dann kommen wir zum Abschluss unserer ersten Folge auch schon. Wie schön, dass Sie uns zugehört und begleitet haben für unsere Premiere. Vielleicht sind Sie ja neugierig geworden und holen sich das Paper von Julie Madon im Journal of Consumer Culture 2022, Band 22. Ist auf jeden Fall lesenswert. Heute ging es um die Frage, wie bekomme ich Menschen dazu, sich anders zu verhalten? Wie bringe ich Menschen eine neue Beziehung zu ihren Dingen bei, sodass sie weniger wegwerfen, um eine gewisse Abkehr von der Konsumgesellschaft zu befördern? Und die Antworten, die Madon in ihrem Paper darauf gibt, sind vielfältig, allem voran aber nutze eine Tarnkappenstrategie. Die Repair-Cafés erscheinen zunächst nach außen wie eine quasi kommerzielle Einrichtung, wo man hingehen kann, um Dinge reparieren zu lassen und vielleicht sogar noch einen Kaffee in angenehmer Atmosphäre trinken kann. Ganz nebenbei kommt es aber in unterschiedlichem Ausmaß zur Übertragung von Werten, Perspektiven und Einstellungen, was dann zu einer neuen Bewertung der eigenen Haltung führen kann. So, und das waren zusammenfassend auch nochmal unsere drei Implikationen. Erstens, die Tarnkappenstrategie: verändere ein System, indem du es nutzt, indem du es verwendest. Zweitens, auf die Mikrotransaktionen in der Organisation kommt es an. Und diese wiederum hängen sehr von der Mentalität der Mitwirkenden ab. Klammer auf, weshalb internes Marketing auch so wichtig ist. Drittens, rein mengenmäßiges Wachstum kann Veränderungen erzeugen, die die Fähigkeit der Organisation, ihren Zweck zu erfüllen, untergraben. Aber an dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns darauf, wenn Sie uns ein Like oder auch einen Kommentar da lassen, uns weiterempfehlen oder vielleicht sogar abonnieren. Und schauen Sie gerne auf unserer TH Aschaffenburg Website vorbei, www.th-ab.de. Ganz herzlichen Dank an dich, Benedikt, fürs Mitmachen in unserer ersten Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Absolut, vielen Dank.
Sehr schön. Und dann bis zum nächsten Mal bei Dr. Hugos Marketing Monocle, ein Podcast der TH Aschaffenburg. Danke.